ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und
jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen beim Fernschuss-Podcast. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Bei mir ist der liebe Jakob und der liebe Paul. Was geht, ihr zwei?
Oh, hallo.
Sü. Ist immer so geil, wenn Paul total energisch reinstartet und so diese erste Silbe rauscuttet und einfach nur so ein Mario-Sound dahinterher kommt. Überragend. ich habe eine Frage an euch zwei natürlich wie immer. Und zwar, wenn ihr jetzt, ihr kriegt eine Pistole, natürlich eine Spielzeugpistole auf die Brust und es geht um Leben und Tod und ihr müsst ein Brettspiel eurer Wahl wählen, das ihr gewinnen müsst, damit eben die Spielzeugpistole nicht abgedrückt wird. Welches Brettspiel wählt ihr?
Ich nehme die Spielzeugpistole weg.
Okay, fair. Easy was? Workaround.
Brettspiel heißt
es muss ein Brettspiel sein, also ein Gesellschaftsbrettspiel.
Also wirklich so ein Brett mit Spielfiguren drauf.
Ja, es muss jetzt nicht per se wie was, wie Mensch, ärgere dich nicht sein. Es könnte zum Beispiel auch Codename sein, wenn ihr sagt, okay, dann dürft ihr halt Marcel nicht im Team haben, aber ansonsten kann das schon gut gehen.
Mhm, okay. Hast du etwas im Kopf, Jakob?
Ja, ich finde es schwer, ein Spiel zu finden, was man so beeinflussen kann, weil alles ja viel mit Glück abhängt. Aber ich spiele nicht so krank wie Brettspiele, deswegen.
Shoutout an Mama Guido.
Carcassonne, keine Ahnung.
Wie?
Carcassonne.
Kenne ich nicht.
Kennen bestimmt viele. Da kann man sich ein bisschen, dann kann man einfach wie ein richtiger Wichser spielen und versuchen, damit zu gewinnen. Aber also, man zieht halt da auch Karten oder halt. Ja, nicht Karten, aber auch keine Steine, sondern halt so Vierecke zum Anlegen sozusagen, muss dann eine Stadt aufbauen.
Okay.
Das ist auch mit Glück verbunden, was man da zieht, aber ich glaube, das, ja, muss ich halt reinschwitzen, das geht schon.
Ja, ich würde, glaube ich, Just One nehmen. Also, das ist mit so Karten, was man zusammenspielen kann, wo.
Ein Brettspiel.
Ja, das ist halt kein Kartenspiel. Also da stellst du auch, einer zieht so eine Karte, da stehen 5 Begriffe drauf, die darf der sich nicht anschauen. Die stellt er so vor sich und der sagt dann nur eine Zahl von 1 bis 5. Mhm. Und alle anderen in der Gruppe müssen dann so einen einzelnen Begriff auf ihr Teil draufschreiben. Und derjenige, der die Zahl gesagt hat, muss aus allen Begriffen erraten, was bei ihm auf der Karte draufsteht.
Kenne ich.
Das habe ich nämlich schon mittlerweile so oft gespielt, weil dieses Spiel nehme ich immer überall mit hin, nehme ich auch nächstes Wochenende mit nach Düsseldorf. Und ja, ich kenne die Karte mittlerweile so gut, dass ich schon erahnen kann manchmal, in welche Richtung das geht, weil ich die Begriffe relativ gut kenne. Und ich glaube, das ist das Einzige, wo ich, wenn es um eine Spielzeugpistole geht, beeinflussen könnte, wie das Spiel am Ende ausgeht.
Gibt's Brettspiele, die wirklich so skillbasiert sind? Nee, oder? Ich meine, da ist doch immer die. Ich meine, das Hauptziel davon ist ja, dass eben das Glück letzten Endes entscheidet, zum großen Teil, oder? Gibt es irgendein Brettspiel, wo man.
Oh ja,
okay, Schach fair, ist gut. Wenn man Schach gut ist. Ja,
oder
okay.
Dame
fair.
Oder so.
Ja, Sachen, so Strategiespiele. Aber würde ich auch nicht. Ist es ein Brettspiel? Eigentlich ja Theorie, also rein faktisch schon. Ah, okay. Ja. Da muss man einfach Schach trainieren bis zum geht nicht mehr, ja.
Wenn man so als Schach denkt, ich glaube, es gibt nichts Skillbehafteteres als Schach.
Ja, das ist ja geisteskrank. Also, es ist krank. Ich habe einmal, beste Grüße an Felix, er hat zwar den Podcast nicht, aber der ist ja auch so ein Schach-Cracky. Und er meinte so, ja, er spielt so ab und zu mal, hat dann so und so ein Elo, ich kenne mich eh nicht aus.
Ja,
und dann
dachte
ich so, ja, komm, dann kannst du ruhig 1-2 Runden online mit dem spielen. Ich habe teilweise Runden gespielt, da habe ich gar nicht gecheckt, was passiert. Und ich war schachmatt nach so 6-7 Zügen. Ich dachte so, Bruder, what the fuck? Wenn ich gegen meine Mom gespielt habe, hat das immer mindestens. Wenn ich gegen meine Mom gespielt habe, war das so, es läuft ganz gut auf beiden Seiten und irgendwann hast du so ein 1-1 am Ende und du läufst eigentlich nur noch hin und her. Und dann war es, ey, komm, scheiß drauf, lass abbrechen. Ja.
Er ist bei den Profis ja auch, also. Ja. Bis auf die letzten Figuren.
Das ist crazy. Aber das hast du meistens mit Vorstellungen und hier da schon 3 Züge vorher überlegt und wenn er das macht, Gott, also Schach ist wirklich gottlos. Wer da draußen gut Schach spielt, ihr habt auf jeden Fall meinen Respekt. Wenn ich eins picken müsste, ich habe mir jetzt vorher keine Gedanken gemacht, aber ich habe gerade ein bisschen überlegt, werden die meisten nicht kennen, das heißt Querdenker, da ziehst du quasi so eine Karte und legst dann so einen Chip aufs Brett. Und der Begriff wird dann vorgelesen. Also es gibt 20 Clues und du arbeitest sozusagen in der Gruppe einen Begriff nach dem anderen ab und wärst nach seinem Chip, den er gelegt hat, nach einem Hinweis, den er bekommt, löst, bekommt die Karte. Beziehungsweise darf halt eben so viele Dinge gehen, wie auf der Karte noch über sind. Also je mehr Begriffe du hörst, desto, zum Beispiel wie Paul dieses Anfangsspiel gemacht hat mit Wer bin ich beim Fußball. Also mit jedem Begriff wird es wahrscheinlicher, dass du es weißt.
Ach so.
Du kannst aber auch zum Beispiel beim ersten Begriff erraten, dann darfst du 19 Felder gehen. Wenn du es beim 10. erratest, darfst du 10 Felder gehen. Da bin ich ganz gut drin. Ich habe zwar nicht so das überkrasse Allgemeinwissen, aber ich bin ganz gut darin, solche Sachen zu checken. Ich glaube, ich würde das nehmen, ja, für die, die es kennen. Gut, dann machen wir weiter. Ich muss, bevor wir irgendwas anderes machen, nochmal, weil ich es versprochen habe, einen kleinen Shoutout an meinen Twitch-Chat geben. Ich habe gestern Abend die Weekend League zusammen mit dem Chat zu Ende gespielt und es war richtig geil, dramatisch. Ich hatte noch ein Spiel über und habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was für Packs ich bekommen könnte, wenn ich gewinne. Und dann bin ich das letzte Spiel reingegangen und ich habe extra nicht in den Chat geguckt, weil ich gesagt habe, ich will mich nicht nervös machen. Und dann meinte eine so, ja toll, jetzt bist du genau zwischen der Schwelle, zwischen du kriegst ein Hero-Pack und du kriegst kein Hero-Pack. Und ich dann natürlich direkt nervös geworden und dann hat der Chat halt total mitgefühlt, war übergeil, war voll die geile Dynamik, dann ist das Ding einfach bis ins Elfmeterschießen gegangen, ich habe last second noch einen Ausgleich gemacht und habe dann das Elferschießen gewonnen und der Chat ist total ausgerastet. Also ganz liebe Grüße an den Twitch-Chat, war richtig lustig gestern und ich hatte versprochen, dass ich hier auf jeden Fall einen Shoutout im Podcast gebe. Genau, und bevor wir dann in unseren Spieltag reingehen, noch eine letzte Sache. Wir haben eben im Off schon kurz drüber geredet. Es gibt wieder die DFB-Pokal-Challenge. Also wir müssen das obviously nicht sagen, das klingt wie Werbung. Aber ihr könnt weiterhin die DFB-Pokal-Challenge auch in Kickbase spielen. Dafür geht ihr einfach in den Challenge-Tab. Und wenn ihr nicht mitspielt, findet ihr den ganz unten. Das ist quasi wie die Bundesliga-Championship, nur halt für den DFB-Pokal, falls ihr die erste Runde nicht schon mitgespielt habt. Wir haben eben auch schon gesagt, wir sind uns relativ sicher, dass da einige Leute rausdroppen oder vielleicht die erste Runde nicht mitgemacht haben oder jetzt die zweite verpeilen. Da kann man echt ganz gut oben mitspielen, wenn man jetzt nochmal einen guten Spieltag aufsteht. Deswegen gerne abchecken. Wie lief es bei euch in der ersten Runde? Wisst ihr es noch?
Hab nicht mitgespielt.
Oh, Traum, perfekt. Stark, genau, Jakob.
Ja, bei mir lief es nicht ganz so gut. Ich glaube, du hattest eben noch reingeschaut, zwei, drei, die nicht gespielt haben und so, weil das war ja noch vor dem ersten Spieltag, ja, da war ja noch gar nichts klar und gar keine Sachen erkennbar, aber ja, wie gesagt, wenn jetzt viele halt, wie so ein Jakob halt, so ein paar Dödel das vergessen, dann hat man da noch eine Chance, das nachzuholen.
Überragend.
Ja, danke.
Ja, bei mir lief es voll gut. Ich hatte 1965 Punkte, ich bin da auf Platz 283. Wenn ich da jetzt nochmal abliefern kann, wäre richtig geil. Ich weiß gar nicht, was es da gibt, wenn man das Ding gewinnt, aber wird mit Sicherheit auch was Cooles geben.
Haus.
Was? Ein Haus sogar? Chillig, perfekt.
Nein, keine Ahnung.
Ich glaube, da gibt es sogar DFB-Pokal-Final-Tickets, wenn ich es irgendwie richtig im Kopf habe. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Müsste jetzt.
Die gibt es dann aber fürs nächste Jahr.
Ja,
du musst
ja
irgendwie die Challenge auch gewinnen.
Ja. Um eine alte Folge zu zitieren, gefährliches gar nichts wissen an der Stelle. Deswegen müsst ihr selber nochmal abchecken, was ihr da gewinnen könnt. Gut, damit haben wir alles abgefrühstückt. Wir gehen rein in Bundesliga-Spieltag Nummer 8. Und wir wollen erstmal mit unseren Punkten reinstarten. Und ich frage Jakob, wie lief dein Spieltag? Hau raus.
Ja, nicht so gut wie, obwohl.
Ja, es
bei
geht.
Paul, ne, doch. Ja, nicht so gut wie bei Tobi und auch nicht so gut wie bei Paul. perfekt, jetzt sind die Punkte schon weg. Ja, Punkte, also ich habe ungefähr 700 Punkte gemacht, oder 750.
732, oder so. Ich sehe es gerade noch.
Ja. Burkhardt halt verletzt, früh raus. Also Grimaldo irgendwie punktet schon länger nicht mehr gut. Also dann Hoffenheim mit Stach, Krass und Schöppner habe ich noch drei Spieler im Sonntagsspiel gehabt, die zur Halbzeit zusammen 8 Punkte hatten oder so, alle drei, obwohl die eigentlich alle drei ganz okay Punkte sind. Also
alle mit zu null vor allem, ne? Das muss man überlegen.
Ja, am Ende dann waren die Punkte natürlich okay mit zu null, aber auch nicht gut, aber trotzdem in der Halbzeit hatten die, glaube ich, 2, 3 und 5 Punkte oder so, die drei jeweils. Und sind eigentlich schon punktepotente Spieler. Deswegen, ja. Lief einfach nicht so gut, Ginter noch auf der Bank, Gulaschi auch noch verletzt dann raus in der Halbzeit. Also war einfach ein gutes Wochenende. Jetzt mal schauen. Jetzt leider keine Länderspielpause, erst nächste Woche. Das wäre die Woche besser gewesen für mich. Aber jetzt ist halt, ja, mal gucken, was wird bis Freitag.
Ist schon wieder LSP, ja. Nicht nach der nächsten Woche, oder?
Ich glaube,
es sind noch zwei Spieltage, oder?
Ja, stimmt.
Okay, ja.
Also, ja.
Ende November, ja.
Ja, bei mir lief es ein bisschen besser, aber ich wurde auch einfach nur gecarried von Kimmich und Dux. Danach kommt ehrlich gesagt so gut wie gar nichts mehr. Ich habe eben auch im Off vor dem Podcast schon gesagt, ich habe 3-6-1 gespielt und 5 meiner Mittelfeldspieler saßen auf der Bank. und wurden auch nicht mehr eingewechselt. Also bei Gnabry habe ich wenigstens noch auf Minuten gehofft, der wurde gar nicht eingewechselt. Eggestein, 90 Minuten Bank, Kaminski wurde eingewechselt, 3 Minuten. Ganz komisch, Stöger kommen wir sicher später noch drauf zu sprechen, auch wieder Bank. Da habe ich eigentlich schon gedacht, das wird katastrophal und dann irgendwie hat mich noch das Abendspiel gerettet von Bremen. Mit Ducksch 243 Punkte, ist komplett crazy mit einem Tor. Und Kimmich, aktuell, ganz ehrlich, zweitbester Spieler in Kickbase. Und ja, sonst, ich meine, Lukeba war noch okay, in Krilic war okay, Weiner auch, weiß ich nicht. Der neue Schwäbe. es war irgendwie ein ganz komischer Spieltag, aber es sind fast 900 Punkte geworden, deswegen beschwere ich mich und bleibe aktuell auch noch weiter auf Platz 1.
Ich glaube, das ist die Hauptsache. Platz 1 ja, auch weiterhin zementiert. Das ist schon ganz gut. Bei David, dein aktuell ärgster Konkurrent, ist ja auch Xavi Simons unter der Woche ausgefallen, hat jetzt nicht die wirkliche Zeit, da nochmal was anderes reinzupacken. Deswegen sehr, sehr gut.
Hat ja auch Claude Maurice auf der Bank.
Ja.
Und leider aufgestellt.
Ich bleibe weiterhin dabei. Wer Claude Maurice hatte und die Wahl hatte, ihn nicht zu stellen, hat alles richtig gemacht. Also managertechnisch. Ich finde, ein guter Manager hat, wenn er es konnte, an dem Wochenende Claude Maurice nicht aufgestellt.
Ja, das stimmt. Mhm. Aber ich hatte Augsburg als Heimmacht gecallt.
Wollte true, ich nur mal sagen. True. Ich hatte zwar in der Preview gesagt, dass ich ein Fuck-Up-Spiel sehe, aber ich hatte sie trotzdem in unserem Matchup-Ranking auf Platz 4 oder so und habe trotzdem 2-1 BVB gecallt. Müssen wir auf jeden Fall später nochmal drüber reden, ja.
Ja.
Ich finische das Ganze auf Platz 1. Woo! Das erste Mal dieses Jahr und wird wahrscheinlich auch das gefühlt letzte Mal bleiben, weil die Sterne standen perfekt, zum Beispiel mit dir und David, seinem Team. Xavi Simons, wie gesagt, verletzt raus, bei dir und Serge Gnabry auf der Bank. Das kommt halt eher selten vor. Dann habe ich den MVP im Team und damit dann Spieltagssieger zu werden. Das ist jetzt auch nicht der Mega-Skill, aber ich bin sehr, sehr happy und es hat auch ein Romano Schmid-Tor gegen Leverkusen gebraucht, um mich hier auf 1254 Punkte zu hieven. Ist aber ganz geil für die Gesamttabelle, damit rücke ich so ein bisschen an die Verfolgergruppe unserer zwei Erstplatzierten oder Erster und Zweitplatzierter in der Liga ran. Bin jetzt da knappe 200 Punkte hinter Jakob und Marcel auf Platz 6. Bin ich happy mit. Das war ein sehr, sehr wichtiges Wochenende, da ich da nochmal ein bisschen den Anschluss finde und kann mich da definitiv nicht beschweren. Und noch, wie gesagt, noch einmal, ich habe es eben schon gesagt, Romano Schmid ist der fucking Goat. So eine geile Sau. Und das Allergeilste ist, nächste Woche Sonntag sehe ich Kleindienst und Romano Schmid live im Stadion. Jetzt was Besseres, Alter.
Und ich sehe Stöger, Weiser und Duckschleif im Stadion.
True.
Okay. Ja, wo du eben schon den MVP erwähnt hast, wir müssen auch nochmal Shoutout hier an einen anderen Podcast raushauen, weil es ist nach 4 Jahren passiert. Ich hab's geschafft, als am nächsten am MVP zu sein, obwohl ich damals schon bei Füllkrug um 3 Punkte gescheitert bin, weil einer genau getroffen hat.
Das ist krass.
Das hat mich bis jetzt noch nicht, da bin ich jetzt noch nicht drüber weggekommen. Ja, da sieht man mich oder hört man mich nochmal im Outro, falls man meine Stimme nochmal irgendwo genießen möchte. Und ja, da kann man sich meine Grüße und Glückwünsche nochmal abholen.
Ja, die Rede ist von Spieltagssieger Besieger. Also ich bin mir halt for real sicher, dass es manche Leute gibt, die den Podcast nicht kennen. Bin ich ehrlich, weil, keine Ahnung.
Kann sein.
Also, ja, deswegen.
Wenn man uns halt geiler findet.
wer unseren Pod hört, Spaß. Dicker Kuss. Geil, ja, damit sind wir durch. Auf jeden Fall auch GG an Paul. Ich find's auch krass, du hast eben auch gesagt, du hast 13 Punkte daneben getippt an einem Wochenende, wo Bayern gegen Bochum spielt und du bist trotzdem der beste Tipper gewesen. Das ist absurd. Also warum so wenig Leute an Jamal geglaubt haben. Aber ich habe ja selber nicht dran geglaubt. Ich habe auch, glaube ich, Harry Kane getippt. Deswegen hast du auf jeden Fall verdient.
Es waren jetzt 335 und ich glaube, ich hatte 322 getippt oder irgendwie sowas.
Ach, guck mal, der ist nochmal runterkorrigiert worden. Also er hat jetzt 320. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo du es geschrieben hattest, war er noch bei 335. Bin ich mir mal nicht sicher, ob da schon
die... Aber vielleicht musst du im Kickbase mehr von den Korrekturen schon.
Das kann auch gut sein. Ja, true. Das kann auch gut sein. Alright, damit sind wir durch mit unseren Matchups oder beziehungsweise mit unseren Teams an diesem Wochenende und können reingehen in den Bundesligaspieltag und starten mit dem Freitagabendspiel. Mainz 05 spielt 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Jakob hat es eben schon gesagt, mit einer der schwierigsten Dinge oder einer der dümmsten Dinge, die passiert ist, ist, dass Johnny Burkhardt sich verletzt hat, kam gerade wieder richtig doll in Fahrt und hatte jetzt wieder mal mit einer Verletzung zu kämpfen. Gönnt man dem jungen Mann auf jeden Fall nicht. Ich habe auch irgendwann die Tage nochmal ein Reel gesehen, wo er seine Team-of-the-Week-Karte besprochen hat und er war so sympathisch in diesem Reel. Überragender Typ. Deswegen gute Besserung natürlich an der Stelle. Es war kein Leckerbissen, aber ich bin mal sehr gespannt, wie ihr das Spiel gesehen habt.
Ja, ich kann kurz anfangen, weil ich nur 20 Minuten davon geschaut habe.
Ich auch nicht mehr.
Also nach der Burkhardt-Verletzung habe ich dann eh ausgemacht, weil ich keine Lust mehr hatte, das anzuschauen. aber bis dahin war Mainz auf jeden Fall am Drücker und auch allgemein, wenn man die Statistik ansieht, hätte es Mainz wahrscheinlich gewinnen müssen oder sollen. Man sieht auch bei den Attack-Momentum, dass Mainz eigentlich das nur auf ihrer Seite hatte, bis auf ganz am Anfang die ersten zwei Minuten, drei Minuten und dann als Burkhardt raus ist, verletzt, dann war kurz mal ja Gladbach ein bisschen am Drücker, aber dann ist Mainz auch wieder gekommen und dann war es ja, ein bisschen ausgeglichen, aber immer noch deutlich auf Mainzer Seite. Aber ich glaube, die Burkhardt-Verletzung hat dann schon ordentlich mit reingespielt, weil davor war es wirklich sehr, sehr lang nur auf Mainzer Seite und die waren komplett dran, ein Tor zu machen. Und dann war das schon sehr ärgerlich am Ende, auch 1,68 zu 0,6 Expected Goals in dem Spiel. Also ja, 23 zu 9 Schüsse. Also hätte man schon gewinnen können an Mainzer Stelle. Ist ein bisschen ärgerlich. Bei Mainz läuft jetzt auch die Saison noch nicht ganz so gut. Haben jetzt auch nicht so überzeugt, in dem Spiel waren es jetzt recht gut, haben trotzdem nicht gewonnen, das ist halt dann auch ärgerlich und irgendwo müssen ja die Punkte mal herkommen, deswegen wird es eine schwere Saison für Mainz, denke ich mal, also jetzt nicht Abstieg, aber unter das Mittelfeld auf jeden Fall nicht so beflügelt einfach, also echt eklige Spiele, die sie gewinnen müssen und da ordentlich Kampf dahinter stecken müssen und es wird nicht mehr so ein Hype oder so ein Selbstläufer letzte Saison, aber da haben wir schon öfter drüber geredet, aber das sieht man dann auch noch an so einem Spiel, dass dann auch noch 1-1 ausgeht und sie dann nur einen Punkt mitnehmen, ist natürlich dann auch noch ärgerlicher, wenn man die ganze Situation betrachtet.
Ich finde halt einfach zwei Mannschaften, die sich ergebnistechnisch halt richtig schwierig tun. Also spielen beide hin und wieder immer ganz guten Fußball, aber am Ende kommt irgendwie ganz wenig rum die Saison. Und ja, irgendwie bezeichnet, dass das dann 1-1 endet. Reimer auf die Punkte einzugehen, finde ich auch ganz wenig irgendwie hervorzuheben. Also bei Mainz auf jeden Fall ein Jens und ein Zentner irgendwie spannend, aber alles danach ist auch eigentlich eher Durchschnitt für, ich meine, am Ende stehen da 23 Torschüsse und ja, die Punkte sehen jetzt auch bei einem 1:1 eher schlecht aus. Also es gibt auch 1:1, die dann mal gern so mit 1000, 1100 Teampunkten enden und Mainz kommt ja auch nur auf 930 und Gladbach gerade mal so über 800, was, glaube ich, auch schon Bände spricht. Klein ist natürlich ja mit Tor, Honorar mit toller Vorlage. Das ist ja so das Zusammenspiel, was man sich vor der Saison erhofft hat, aber danach ist auch Weigel der Einzige, der vernünftig gepunktet hat. Ansonsten wird kein Besitzer mit den Punkten zufrieden sein. Ja, King Kevin Stöger. Was soll ich dazu sagen? Vielleicht wurde Player jetzt früher ausgewechselt, damit er geschont wird, um im Pokal wieder spielen zu können. ich weiß es ehrlich gesagt einfach auch nicht mehr. Ich habe geschaut, ab dem Zeitpunkt, wo Stöger eingewechselt wurde. Ich hatte meiner Freundin gesagt, okay, jetzt ist hier wichtig, ich muss zumindest mal sehen, wie die Ausstellung aussieht. Und dann hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel.
Verständlich, ja.
Ja, hab dann noch die Phase geschaut, wo er dann im Spiel war. Ich weiß nicht, nach der Einwechslung, es sah dann halt auch alles ein bisschen wilder aus als sonst, weil wenig Zeit und dann irgendwie noch auf Krampf ein Tor machen und sowas. Ja, ich fand auch seine Leistung da nicht besonders gut, weil ziemlich viel sehr überhastet gewirkt hat. Zwar mit dem notwendigen Überraschungseffekt, aber keine Ahnung, gefallen hat mir das jetzt auch nicht wirklich. Ich bin echt am Schwanken und ich habe ein Riesenproblem, nämlich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wir sind nächstes Wochenende im Stadion.
Ich habe es mir auch gedacht, ich schwöre.
Und ey, ich will mir gar nicht wissen, was ich mir anhören kann, wenn ich jetzt heute Abend, weil der droppt halt die ganze Zeit, also entweder verkaufe ich ihn jetzt oder halt gar nicht mehr.
Jetzt, die Entscheidung ändert sich ja auch nicht, also ich bin mir zu... Also ich sage, er startet im Pokal, weil er der einzige Spieler war, der in dem Bundesligaspiel gegen Frankfurt auch nur einigermaßen irgendwas gezeigt hat. Paul, wir haben das zusammengeschaut. Das war es war eine Katastrophenleistung von Gladbach. Und der einzige, der in dem Spiel irgendetwas gemacht hat, war eben Kevin Stöger. Das ist halt, aber es ist eigentlich egal, was in dem Spiel passiert. Wenn er nicht spielt, hat das für mich dieselbe Aussagekraft fürs Wochenende, wie wenn er spielt. Wisst ihr, was ich meine? Also egal, was in deinem Pokal passiert, außer er kommt irgendwie von der Bank und macht einen Hattrick, aber es ist ja uns eher unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, also wenn er halt extrem droppt, dann muss man die Entscheidung jetzt treffen, wenn man die Entscheidung treffen kann.
Ja, ist vielleicht eher so ein Ding, dass man das Spiel noch erstmal abwartet und dann guckt, keine Ahnung, vielleicht verletzt sich ja sogar aus irgendwelchen Gründen. Ja. Ich glaube morgen.
Ja, dann würde ich den einen Tag würde ich auf jeden Fall noch riskieren. Scheiß drauf. Also, juckt.
Ja, meine Alternative ist halt Andrich und ich verstehe. Ich verstehe, dass ich glaube 60-40 war die Abstimmung, die ich geschaltet habe, dass man auf Andrich jetzt nicht so Bock hat, aber wenn man es vergleicht, der hat halt irgendwie 6 oder 7 Startelf-Einsätze bei 8 Spieltagen, hat jedes Mal 120, 130 mit Ausraster gemacht. keine Ahnung, Stöger hat dann auch mal ein Kackspiel drin, wo er 20 Punkte macht, das ist dann das andere Spiel, wo er nicht spielt. Ich bin noch ein bisschen am Struggeln, aber wenn ich am Sonntag da im Stadion auf die Ausstellung gucke und der steht in der Startelf, ey, also dann
kacke ich am Ende. Dann ist sowas von nicht mehr ansprechbar. Es ist so
assi. Und das ist, aber ich wäre auch in beiden Fällen nicht ansprechbar. Also selbst wenn er startet und selbst wenn er nicht startet und ich ihn da trotzdem aufgestellt habe, würde es mich auch abfacken.
Ja, du wärst nur happy, wenn du ihn verkaufst und er nicht startet. Das ist, glaube ich, das einzige Szenario, was ich
wirklich machen würde. Ja, oder behältst, wenn der gut spielt und startet.
Ja, okay, fair. Auch gut. Fair.
Ich glaube, für meinen Kopf muss ich noch ein bisschen Minus mitnehmen bis Mittwoch.
Ja, ist auch nicht so schlimm bei solchen. Es ist ja schon ein guter Spieler und ein teurer Spieler. Da ist ja, keine Ahnung, 1 Million Minus klingt natürlich schon hart oder so, aber...
Ja, aber ich gebe Jakob voll recht, der vor Hack irgendwie 20 Minuten raus mit Muskelfaserriss. I don't know. Oder irgendwas passiert in dem Spiel. Eigentlich muss man, wenn man die Möglichkeit hat, die Europawoche abzuwarten, die wenigstens abwarten. Ja.
Und es ist natürlich immer eine schwere Entscheidung, wenn ein Spieler sinkt und das fühlt sich immer richtig scheiße an, aber im Endeffekt 1 oder 2 Millionen macht es eigentlich nicht bei solchen großen Spielern so aus. Also dann hast du halt mal wieder irgendeinen Trade, wo du mal kurz 1,5 Millionen bekommst, weil jemand irgendeinen Spieler von dir will oder du hast einen 500k-Spieler, der steigt, dann macht man auch 2 Millionen damit. So. Schon, ich glaube, das ist schon... Ja, bei solchen Spielern muss man einen sauren Apfel manchmal beißen. Auch wenn, ich hasse es auch komplett. Also so zu warten auf irgendeinem Spieler oder auf irgendeine Situation, obwohl der richtig droppt, das ist richtig nervig. Mhm. Aber bei der Preiskategorie, dann kann man es schon nochmal eingehen, glaube ich. Also bei günstigeren Spielern, wenn die so krank droppen, nicht. Aber so... Ist ja auch keine Verletzung oder so.
Und auch dieses unfassbare Potenzial. Es geht ja nicht hier um irgendeinen 10-Millionen-Spieler, der, weiß ich nicht, vielleicht einen 90er-Schnitt macht, wenn es irgendwie gut läuft. Und das ist halt fucking Kevin Stöger, der halt gezeigt hat, was möglich ist. Ich werde das DFB-Pokalspiel noch abwarten, wie man jetzt entscheidet in anderen Ligen. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich glaube, die Fakten, die weiß jeder. Gibt auch viele Ligen, wo noch andere... ja, nicht ganz so krasse Big Boys auf dem Markt sind, dann kann man sich da auf jeden Fall Gedanken drüber machen, aber ich würde noch ein bisschen die Füße ruhig halten.
Ja. Ich glaube jetzt im Nachhinein, es wäre irrational, den jetzt zu verkaufen, wenn man nicht wenigstens auch das Mittwochspiel abwarten kann. Im Fußball kann immer so viel passieren, das sollte man auf jeden Fall nochmal sich ansehen. Ich glaube, wir haben sonst alles zum Spiel gesagt. Für mich, um das nochmal kurz zusammenzufassen, war es ein Must-Win-Spiel eigentlich für Mainz. Nicht nach der Johnny Burkhardt-Auswechslung, aber mit der Art und Weise, wie schlecht Gladbach das Spiel gespielt hat, finde ich persönlich. Also, die haben wirklich gefühlt 3 Ansätze in dem Spiel probiert. Das hat mir richtige, richtige Daniel-Farke-Flashbacks gegeben. Von Ballbesitz bis hin zu
Landbank. Das war auch das Matchup, Tobi.
Ja, das war das Matchup, genau das Matchup. Und es hat wirklich gar nicht funktioniert. Und ja, letztendlich dann sich am Ende nochmal so reinpressen zu lassen und dann gefühlt am Ende fast nochmal 2 Tore zu bekommen. Ich meine, Robin Zentner hat in dem Spiel nichts aufs Tor bekommen. Der hat all seine Punkte in den letzten 15 Minuten gefühlt geholt. Ich weiß nicht. Ich sehe da richtig, richtig schwarz ohne Johnny Burkhardt, weil in dem Spiel hat man das schon gesehen. Amiri also wirklich müssen wir nicht drüber reden, dass das ein, keine Ahnung, Top 10 Kreativspieler in der Bundesliga ist, wenn nicht sogar noch höher. Paul Nebel hat auch einen geilen Job gemacht, aber ich weiß einfach nicht. Amindo Sieb ist ein cooler Dude, aber der hat mir eigentlich nur dann gefallen, wenn Johnny Burkhardt neben ihm gespielt hat. Mir fehlt es ja jetzt richtig doll bei Mainz vorne drin. Ich weiß einfach nicht, wie die Tore machen sollen. Das wird, keine Ahnung, für mich mutiert gerade Mainz so ein bisschen zum leicht punkteattraktiveren Union Berlin.
Burkhardt ist dabei ja auch, also maximal 2 Spieltage dann in der Spielpause, dann ist er sicher wieder zurück. Also,
ja, okay, fair.
Wenn es halt gut läuft, sogar nur ein Spiel.
Aber ich glaube, die haben jetzt 2 leichte Gegner, also wo die eigentlich punkten müssten.
Ja, bei Mainz ist, glaube ich, der Gegner auch nicht ganz so wichtig, wenn die zu Hause spielen und mal einen guten Tag haben, ist das auch wurscht. Aber für Kickbase natürlich nicht, aber für Mainz an sich hätte es schlimmer laufen können mit der Verletzung. Also wenn das stimmt, dass er 1 bis 2 Wochen ausfällt, dann sollte er nachher in der Spielpause auf jeden Fall zurück sein. Jetzt auswärts in Freiburg ist eklig, zu Hause gegen Dortmund ist eklig und danach dann auswärts gegen Kiel, zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts Wolfsburg. Also da ist schon wichtiger, glaube ich, dass er da zurück ist.
Ich sage aber noch trotzdem Must Sell, also der kostet 22 Millionen für einen Mainzer, der nicht Nadim Amiri heißt, den würde ich sofort abgeben. Nur, also es gibt kaum eine Liga, wo ich Johnny Burkhardt halten würde.
Ja.
Nur das nochmal abschließend gesagt. Jakob, du hast ihn ja auch verkauft. Gut, dann gehen wir rein in den Samstag, kommt zur ersten Konferenzpartie und das war das, was wir eben schon kurz im Intro angeteased haben, nämlich die Heimmacht Augsburg, die am Ende 2-1 gegen Borussia Dortmund gewinnt. Wo sollen wir starten, Alter? Das ist unglaublich.
Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Also, ich habe es ja bisschen schon gesagt, dass Dortmund wieder dieses Bundesliga-Gesicht aufsetzt und Augsburg halt auch alle Punkte zu Hause geholt hat, dass das gar nicht mal so weit weg ist, dass Augsburg da irgendwie eine Chance hat, viel zu holen. Dass das dann wirklich so ist, ich meine, wir haben ja auch alle in den Matchups gesagt, okay, Dortmund muss weiter oben sein, weil das ja einfach die rational richtige Entscheidung ist. Aber dass Dortmund da so berechenbar irgendwie Kacke spielt, ich check nicht, wo das herkommt. Also auch die Punkte, echt bodenlos. Also wie viele hier auch im Minus sind und so rote Punkte haben und nicht nur auf, ich meine, nach Brand kommen noch 5 Spieler, die mehr als 37 Punkte haben. Gegen Augsburg. Allein von den Spielanteilen her würdest du bei einer Niederlage sagen, okay, keine Ahnung, da macht Dortmund vielleicht irgendwie so viele Punkte wie eine Mannschaft, die 1-1 spielt oder so. Aber das ist schon echt super schwach, obwohl ich die Konferenz nicht gesehen habe und nur die Highlights, aber ja, allein an den Punkten und so ein bisschen dem Spielverlauf und den Statistiken kann man schon echt gut sehen, wie das hier gelaufen ist. Und also Augsburg wirklich, muss man ja auch mal sagen, zu Hause mit ihrem Fußball, die holen da die Punkte und sind einfach super eklig für jeden Gegner. Also die machen das wirklich gut und muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Ja, ich glaube, also wir haben ja, wie du schon gesagt hast, alle ein bisschen skeptisch drauf geschaut und glaube ich, wir haben auch alle gesagt, dass wir uns vorstellen können, dass es eklig wird. Hatten sie ja auch nicht höher als Platz 4. Mhm. Ich weiß nicht, wo du sie hattest, Paul, aber Tobi und ich auch, hatten ja. Beide auf Platz 4. Oder hatten wir alle 3 auf Platz 4?
Ja, glaube ich, alle auf Platz 4.
Ich glaube,
die Top 4 hatten wir alle gleich, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
Ja, stimmt. Also zeigt ja schon, so, normalerweise muss Dortmund das gewinnen, hat auch 76% Ballbesitz, auch doppelt so viel XG und so, aber die haben halt trotzdem nicht souverän gespielt. Dann nach den letzten Spieltagen hat man auch gemerkt, dass es halt nicht so gut läuft. Einfach, dass halt so ein typisches Dortmund-Spiel ist, wo man dann verliert. Natürlich muss da auch viel zusammenkommen, dass Claude Maurice da 2 so Tore macht, die jetzt auch keine Großchancen waren beide, sondern einfach nur individuelle Klasse, die er perfekt ins lange Eck setzt. Oder halt neben Pfosten setzt beide Schüsse. Also einfach gut gespielt. Aber wenn man das öfter spielen lässt, dann geht es auch nicht immer 2-1 aus. Aber... Ja. Also ich glaube, so eine Überraschung ist es gar nicht. Auch wenn man jetzt Augsburg gegen Dortmund denkt, das war schon absehbar, dass irgendwann Dortmund mal wieder so ein Spiel drin hat, so ein Fuck-off-Spiel, was sie ja jedes Jahr drin haben. Und jetzt ist es halt, also eigentlich fühlt es sich an wie letztes Jahr unter Terzic. Ich sehe da keine große Änderung irgendwie, zumindest in der Bundesliga. Champions League war ja ganz gut, bis dann Real Madrid aufgewacht ist und dann auch 5 Tore geschossen hat. Aber bis dahin hat es auf jeden Fall einfach Copy-Paste letzte Saison sich angefühlt und jetzt fühlt sich fast schon so ein bisschen an, wie wenn Champions League auch nicht läuft und Bundesliga ja genauso schlecht ungefähr.
Dann haben wir ein Problem.
Also ja, aber ja, es ist erschreckend einfach, was aus Dortmund geworden ist, wenn man es so sieht, weil jetzt ja schon 2 Jahre, 1,5 Jahre oder so in der Bundesliga echt keine guten Leistungen. Auch damals, wo sie dann fast Meister wurden, war die Hinrunde auch richtig schlecht. In der Rückrunde dann vom Hype getragen so ein bisschen und dann auch nochmal das Ganze gebottelt. Also irgendwie ist Dortmund halt nicht mehr das Dortmund, was man so vor 3-4 Jahren gewohnt ist. Und das, ja, weiß nicht, ob es jetzt unbedingt nur am Trainer liegt, aber auch der Kader an sich, weiß nicht, ist halt scheinbar nicht so gut aufgestellt oder halt so gut gebaut in der Breite.
Ist total verrückt, finde ich irgendwie, weil du hast bei vielen Mannschaften das Gefühl, die kommen dann in so einen Flow und dann gewinnen die irgendwie 4-5 Spiele hintereinander, sind unschlagbar und so. Das gibt's bei Dortmund gefühlt nie. Dann hast du wieder ein Champions League Spiel, was so mittelmäßig läuft und dann wieder in der Bundesliga so gar keinen Bock. Also ich check nicht, warum Dortmund nicht in der Lage ist, mal so dominant mit dieser Qualität, die auch im Kader ist, mal richtig so ein, keine Ahnung, ich weiß nicht, vor Dortmund hat man nie so richtig Angst. Man hat immer das Gefühl, okay, hier geht was, unter Umständen lässt sich mal jemand abschießen, aber das ist echt so selten der Fall und keine Ahnung, was die mit der Qualität und dem, auch dem Geld, die man halt, oder ja, mit dem Geld, was man auch im Sommer investiert hat, dann machen, ich, keine Ahnung, ich verstehe das nicht so richtig.
Ich finde halt, insgesamt ist es halt es ist so eine leblose Mannschaft. Also ich sehe da keinen Spirit, ich sehe da keinen Kampfgeist, kein Wille, irgendwas zu reißen. Die spielen einfach so ein bisschen Braindead, ihren Ballbesitzfußball mit 0,0 Ertrag. Und du hast einen Guirassy da vorne drin, der auch in dem Spiel wieder so unglaublich geil war eigentlich. Also abgesehen von den 60 Minuten, die er geghostet ist, aber in den ersten 30 Minuten war der so stark. Wenn du den Mann einfach mal geiler in Szene gesetzt bekommst und du hast da eigentlich das Potenzial dazu, dann schießt er die Liga kaputt. Also ich meine, Der Dortmunder Kader ist qualitativ nicht schlechter als der Stuttgarter Kader letztes Jahr. Und was hat Stuttgart bitte aus Guirassy gemacht? Und was macht Dortmund gerade mit Guirassy? Du siehst, dass der Qualität hat, aber ich habe das Gefühl, in den letzten 5 Jahren hat Dortmund jeden Neuner gekillt, der geil bei denen war. Also generell, ein geiler Neuner kommt zu Dortmund, gekillt. Und nach ging gar nichts mehr. Und es liegt größtenteils einfach daran, dass sie natürlich den Ballbesitz, den sie fahren, auch ganz gut fahren und da auch die Qualität haben. Aber im letzten Angriffsdrittel ist das, was der BVB spielt, gerade im Vergleich zum Rest der Liga, einfach bodenlose Kacke. Auch wenn man sich die Passmetriken ansieht, die ziehe ich mir meistens für die Preview rein. Dortmund ist da in allen relevanten Metriken im Platz, also Top 4. So besser als, also die einzigen Mannschaften, die meistens besser sind, sind Stuttgart, die sie auch teilweise überholen, und natürlich Leverkusen und Bayern. Also die haben an sich den Ballbesitz, die haben die Aktionen, die kreieren viel, aber das, was sie am Ende kreieren, ist halt einfach scheiße im Vergleich zu den anderen Spitzenmannschaften. Und wenn sich das nicht verbessert, dann hast du halt in jedem Spiel, sagst du, ja, war wieder schön gespielt, Kontrolle war da, aber du machst keine Tore und gewinnst die Spiele halt einfach nicht. So wie es jetzt gerade auch aussieht. Ich habe heute irgendwo bei, ich glaube bei FortMob gelesen, dass Dortmund das irgendwie der schlechteste Saisonstart seit 2014 ist oder so. Also die sind überhaupt nicht gut in die Saison reingekommen. Und ja, wenn ich so zurückdenke, da wird das erste Spiel gegen Frankfurt, würde ich nehmen, aber selbst da war es so, dass Frankfurt da echt was liegen lassen hat. Also wenn das 2-2 ausgeht, darf sich auch keiner beschweren. Da hat man halt die Dominanz gehabt, aber der Ertrag war am letzten Endes auch nicht so wirklich geil. Und natürlich dieses eine krasse Champions-League-Spiel gegen Celtic. Aber du kannst ja halt nicht auf ein Spiel beruhen, was du dann in den letzten 6 Wochen gut gestaltet hast. Und alles andere ist halt so meh. Selbst die Freitagsspiele, ja, da hat man zwar zweimal gewonnen, aber es ging gegen Bochum, gegen Heidenheim, die jetzt keine überkrassen Mannschaften sind. Und selbst da hat man in großen Phasen der Spiele echt teilweise echt kacke ausgesehen. Zum Beispiel Bochum, erste Halbzeit. Ich weiß nicht, ich tue mir da echt schwer, da irgendwas Positives zu sehen. Was für mich eigentlich relativ wichtig wäre, wäre, dass deutlich weniger durchgewechselt wird. Also die Jamie Gittens-Position, die beiden Achterpositionen. Ja, ich meine, jetzt in der Verteidigung wurde ein bisschen notgedrungen gewechselt. Auch Dortmund hat auch viel Verletzungspech, das muss man auch dabei sagen. Aber gib mir einfach die beste Elf und lass die sich mal anständig einspielen. Und dann glaube ich auch, dass da deutlich mehr gehen kann. Aber keine Ahnung. Ich check zum Beispiel auch nicht, dass du Sabitzer und Metscher in der Champions League spielen lässt in der ersten Halbzeit. Das habe ich auch im Rückblick gesagt. Und dann, ja, die haben natürlich gut gespielt bis zur Halbzeit, aber dann kannst du ja trotzdem nicht sagen, ja, okay, die droppe ich am Wochenende einfach nochmal, wenn du einen Pascal Groß auf der Bank hast. Das checke ich einfach nicht. Also Pascal Groß finde ich auch eine absolute Frechheit, ist für mich genauso auf dem Level wie Kevin Stöger zu benchen. Ich verstehe es einfach nicht.
Nee, kann man glaube ich genauso stehen lassen.
Ja, vielleicht noch kurz zu Augsburg, die das natürlich auch sehr gut gemacht haben und gut gekämpft haben. Claude Maurice natürlich geiler Kickbase-Spieler, jetzt auch gute Relevanz gewonnen, den kann man sich einpacken. Canulis und Crovelio sowieso, die waren davor auch schon cool. Und Schlotterbeck ist jetzt auch wieder Beck, der auch sehr punktepotent ist und auch immer sehr torgefährlich ist für den Innenverteidiger. Also den würde ich auch noch herausheben wollen. Und Marius Wolf vielleicht noch mit Abstrichen kann man sich auch noch ins Team.
Ich finde den so scheiße.
Nee. Ja, ich glaube, der ist offensiv halt, kostet nur 7 Millionen und hatte mal Scorer-Gefahr, trotzdem, weil er halt offensiv verschiedene Spieler ist. Aber nicht mit den 4 Erstgenannten, also halt noch so als kleine Ergänzung.
Gehe ich mit. So, wir wollen die BVB-Fans nicht weiter ärgern und gehen weiter zum nächsten Spiel. Das war RB Leipzig gegen den SC Freiburg. Zusammengefasst würde ich sagen, Freiburg kommt hier richtig geil rein, spielen eigentlich eine top erste Halbzeit und dann werden sie so ein bisschen von Leipzig gebrochen.
Ja. Das hast du gut zusammengefasst. Und ich glaube, Leipzig setzt sich dann qualitativ einfach durch, obwohl 2 der besten Spieler fehlen mit Xavi und Raum.
Das ist krass eigentlich, finde ich.
Machen das wirklich gut. Ja. Also, ich meine, Leipzig jetzt nicht oft diese Saison durch komplett rein gute, Performances aufgefallen. Aber ja, gegen Freiburg dann wirklich stark. Ich hätte, glaube ich, 0-0 getippt bei Kicktipp oder sowas. Deswegen war ich relativ überrascht, dass Freiburg dann sogar in Front gegangen ist. Nachdem ich das Spiel schon abgefuckt hat, weil Eggestein auf der Bank saß. Ich glaube, Jakob kann auch noch ein paar Takte zu sagen.
So random.
Also, dass Eggestein und Ginter da beide auf der Bank saßen, ich habe es gar nicht verstanden. Eggestein jedes Spiel gestartet, Ginter auch nach seiner Verletzung oder seinem.
Ich verstehe es auch nicht. Also,
ich auch nicht. Wir können gleich drüber reden. Bleib kurz noch beim Spielverlauf, dann können wir über die Personalien reden.
Ja, so viel gibt's da gar nicht mehr so zu sagen. Ich habe die Konfi nicht gesehen, aber danach ist ja bei Freiburg einfach echt nicht mehr viel gekommen und Leipzig hat sich einfach durchgesetzt durch krasse Qualität und einfach Willi Orban, Alter. Was der auch für Punkte macht jetzt seit ein paar Spieltagen, ist unfassbar. Also das ist nicht mehr der Willi Orban hier so auf 120 Punkte Strich, sondern der geht hier fast auf 140, wenn der so weitermacht. Hm. Und wenn er die Tore noch weglässt, dann ist das echt fast realistisch.
Ja, Mann hat gerade einen 175er Schnitt, Orban. Also
ja,
das ist crazy.
Ja, zum Spiel brauche ich nicht viel ergänzen. Also ich fand, die haben beide Mannschaften gut gespielt. Es hat sich nichts verändert. Es sind beides immer noch gute Mannschaften. Es war auch sehr ausgeglichen. Leipzig hat dann ein bisschen besser zu Ende gespielt und das dann auch verdient gewonnen, aber auch jetzt nicht dominiert oder so. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Hätte auch unentschieden verdient gehabt, finde ich jetzt. Aber Leipzig hat dann noch einfach mit individueller Klasse die Tore gemacht, auch mit zwei Verteidigern noch Tore gemacht. Dann ja, gewinnen sie das halt, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass Freiburg dadurch schlechter ist, auch für die kommenden Spiele, oder Leipzig irgendwie jetzt besser ist. Man sieht, glaube ich, nur, dass man Xavi Simons ganz gut ersetzen kann. Also man kann natürlich nicht perfekt ersetzen, aber wenn man gegen Freiburg 3-1 gewinnt, dann ist es schon ein Fingerzeig, dass Leipzig auch ohne Xavi Simons noch Punkte holen wird und da ganz gut punkten wird, allgemein auch für Kickbase. Aber sonst, ja, keine großen Veränderungen für mich.
Ja, ich habe auch keine großen Learnings aus dem Spiel. Ist jemand, auf den ich gerne rumtrete, aber er hat ein geiles Spiel gemacht, Christoph Baumgartner. Wenn der das konservieren kann und weiterhin zeigen kann, dann kann das echt ein richtig cooler Spieler sein. Ansonsten, Henrichs Linksverteidiger hat auch ganz gut ausgesehen und Willi Orban ist einfach insane. Vor allem, in meinem Kopf ist der irgendwie schon 35, aber der ist erst 31, der kann auch 3-4 Jahre auf diesem Level spielen, was er gerade spielt. Und er macht nichts im Spielaufbau. Also der ist überhaupt nicht daran beteiligt. Er ist einfach nur in allen Zweikampfaktionen da und macht aktuell noch die Butzen dabei. Das ist halt vollkommen krass. Bin ich mal sehr gespannt, was der dann in den nächsten Wochen noch abliefern kann. Dann können wir noch ganz kurz zu euren beiden Personalien kommen, mit Eggestein und mit Ginter. Ich glaube, bei Eggestein habe ich keine Erklärung gehört. Ich gehe mal davon aus, dass da Routine, also dass quasi der Gedanke war, wir bringen mit Chico Höfler jemanden, der einfach mehr Routine reinbringt. Aber ich habe das Gefühl, Eggestein hat fast genauso viele Bundesliga-Saisons wie Chico Höfler schon gespielt. Der ist ja auch schon seit Ewigkeiten dabei. Und Rosenfelder wurde betont, überragende Trainingsleistungen und Bauchgefühl. Also,
schön.
Ich check das und ich finde das an sich cool, jemanden, der im Training gute Leistung zeigt, die Chance zu geben. Aber dann, wenn du ein 50-50-Duell hast und nicht, wenn du mit Matze Ginter jemanden hast, der, keine Ahnung, schon 12 Bundesliga-Saisons gespielt hat und eigentlich dein absoluter Chef da hinten drin ist, für mich irrational. Ich verstehe den Gedanken, ich würde aber trotzdem, so Rosenfelder, der könnte jedes Training 30 Tore machen, ich würde trotzdem immer mit Lienhardt und mit Ginter starten. Jedes einzelne Spiel.
Ich hätte auch, wenn, damit gerechnet, dass er Lienhardt bencht. Also man hat ja in den ersten Spielen gesehen, dass Rosenfelder echt close an einem sehr, sehr guten oder einem guten Bundesliga-Niveau ist. Mhm. Und dass er das definitiv spielen kann. Deswegen ist es nur logisch, dass er irgendwann mal seine Chance bekommt. Ich hätte eher damit gerechnet, dass man irgendwie auf Krampf halt darauf warten muss, dass mal einer angeschlagen ist, sich verletzt oder sowas. Dass er jetzt reinkommt, für mich auch sehr überraschend. Und ja, zu Eggestein, wie du schon gesagt hast, war jetzt auch kein, also ich will jetzt auch bei Eggestein nicht davon reden, dass das hier mein Wunschspieler ist oder sowas. Das war einfach nur eine Notverpflichtung, weil irgendwer anders wieder nicht gespielt hat oder so.
Nur weil der Ex-Bremer ist.
Ja, weiß ich nicht, war überraschend. Also, dass Höfler da plötzlich spielt, keine Ahnung.
Ich check's ja, man kann es mit Rotation begründen, aber halt nicht, wenn du gegen Leipzig spielst und dann gegen Hamburg im Pokal. Also Hamburg ist keine schlechte Mannschaft, aber trotzdem willst du ja gegen Leipzig deine Top-11 haben und gegen Hamburg vielleicht ein bisschen schonen und da hoffen, dass die Routine das dann schon regelt. Ginter war ja auch lange verletzt und so. Eggestein ist auch jemand, der immer spielt, so ein bisschen mal schonen, ja okay, aber halt nicht gegen Leipzig, deswegen verstehe ich es nicht. Und wenn, dann hört man ja meistens auch, oder sagt es auch als Trainer, dass die alle ein bisschen überspielt waren oder so. Also keine Ahnung. Ja, ich weiß einfach nicht, was man daraus ziehen kann.
Ja, im Pokal hätte ich es auch vollkommen valid gefunden, dass du sagst, ey, pass auf, klar, ist auch ein cooles Spiel, klar will Ginter auch den Pokal spielen, aber ey, Rosenfelder trainiert geil, das hat er sich verdient, das Spiel. Aber in der Bundesliga gegen Leipzig, gegen eine der stärksten Mannschaften dieses Jahr in der Bundesliga, finde ich auch schon irgendwie ein bisschen absurd. Naja.
Ich glaube, das war nur so ein taktischer Hirnfurz und keine Ahnung, der hat irgendwas gesehen, was wir nicht gesehen haben und ja,
aber dann spiel auf Krampf irgendwie Dreierkette gegen Leipzig oder so und lass die alle spielen, wenn die so gut
sind. Das habe ich mir auch gedacht.
Da ist RV und stellt Kübler mal raus, der jetzt auch nicht mehr so stark war. Keine Ahnung, das kann er ja auch. Also,
ich dachte ehrlich auch, als ich Rosenfelder gelesen habe, dachte ich Dreieckkette und dann habe ich Ginter nicht gefunden und dachte, hä, was passiert hier? What the fuck? Wollen wir weitergehen. Nächstes Spiel wäre St. Pauli gegen Wolfsburg. Ich würde hier einen Skip vorschlagen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich wollte mich nur noch mal kurz abfacken, dass Kaminski nicht gespielt hat. Ansonsten habe ich zu dem Spiel auch nicht viel zu sagen.
Ja, also ich habe hier wirklich nichts zu sagen, gar nichts. Ich wüsste auch nicht, was ich irgendwie noch rausheben soll oder sonst was. Mailer hat gestartet. Linksverteidigerposition hat
sich das kannst du nicht erzählen. Fischer plötzlich auf rechts, Mähle auf links, obwohl Kaminski wirklich der aktivste Spieler noch war gegen Bremen.
Ja.
Auch genauso out of nowhere wie Eggestein.
Das war schon bei Kovac so. Ich glaube, Fischer, der hat irgendwas gegen Wolfsburg in der Hand. Also, der ist ja nicht schlecht, aber der hat schon bei Kovac teilweise echt random Spiele gestartet, auch über Joachim Mähle, wo es einfach hieß, ja, der ist einfach besser. Also, ich weiß, was der da bei Wolfsburg in der Hand hat, aber irgendwas stimmt da nicht. Naja,
Mähle ist ja auch angestammt auf der rechten Seite. Ich glaube, Fischer hat bei Liga Insider auch die schlechteste Note von Wolfsburg bekommen. Also,
ach, Kacke.
Weiß nicht, ganz weird. Aber ich habe Kaminski jetzt trotzdem abgegeben, weil auch einfach, keine Ahnung, das Potenzial war da, aber wenn du nach 8 Spieltagen immer noch nicht über die 60 Punkte hinauskommst, dann irgendwann reicht's auch.
Gamble absolut nicht wert. Wo wir alle dachten, dass der Gamble richtig fett sein würde, ist der VfB Stuttgart gegen Holstein Kiel. Es war am Ende punktemäßig natürlich nicht schlecht, aber ich habe irgendwie ergebnismäßig ein bisschen mehr erwartet.
Ja, kann man auch, glaube ich. Also, ja, wie gesagt, zu Hause gegen Kiel kann man auf jeden Fall mehr erwarten. Aber auch hier wieder relativ dominant gespielt. Auch die Statistiken haben für Stuttgart gesprochen. Die hätten da auch ein bisschen höher gewinnen können, wenn Jabot vielleicht den 66. nicht runterfliegt, hätten sie dann vielleicht auch zu 0 gespielt. Also das weiß man ja auch nicht, das muss ja auch mit rein gerechnet werden.
Klar.
Die haben ja dann in der 84. das Tor gemacht, Vita Abzi dann auch noch rot, aber es war dann so spät, dass es auch keinen großen Impact hatte. Also eine halbe Stunde gut in Unterzahl gespielt, das darf man glaube ich nicht ausklammern, das ist auf jeden Fall auch schon erstens anstrengend, zweitens natürlich auch für die Hickbase-Punkte nicht so gut. Und sonst hat Stuttgart das, glaube ich, ganz, ganz solide gespielt. Und keine Ahnung, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie da irgendwie, dass man da. Also man erwartet natürlich mehr Tore und natürlich mehr Punkte an sich, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man das ein bisschen öfter spielt, dann gewinnen die es auch öfter mal mit mehr Toren oder auch zu Null oder so. Und dann schauen die Punkte tausendmal besser aus und auch die Statistiken und so. Deswegen für mich jetzt nicht irgendwie, ja. Dass Stuttgart in Zukunft schlechter sein wird. Also die werden immer noch um die Champions League mitspielen. Da oben ist eine geile Mannschaft und Touré ist auch jemand, den man auf jeden Fall jetzt auf dem Zettel haben muss. Den haben wir live im Stadion auch gesehen. Also eine richtige Maschine, der Mann. Und ich glaube, der macht richtig Bock, wenn der da ab und zu mal spielt. Aber halt jetzt auch kein Kickbase oder halt, ja, nicht so Kickbase-relevant, weil Stuttgart halt einfach viel rotiert unter Hoeneß. Es gibt ein paar Ausnahmespiele, aber sonst wird einfach viel rotiert. Und da ist das ja, Gift für Kickbase, würde ich mal behaupten.
Ich glaub, aber keiner, sonst,
ja, guter Sieg.
Keiner hat am letzten Wochenende mehr gegrinst, als wir beide, als Touré gegen Upamecano und Zweikämpfer reingegangen ist. Mann, das war einfach El Toros Stierfight hier in der Allianz Arena. Das war so geil. Zwei richtige Wasserbüffel da gegeneinander. Überkrass.
Ja, ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen. Zur Kieler Seite muss man, glaube ich, gar nichts sagen. Ich glaube, die entwickeln sich ein bisschen zum. Ja, Darmstadt ist, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben, aber irgendwas zwischen Darmstadt und dem jetzigen Bochum, also mit die unattraktivste Kickbase-Mannschaft, wird es kaum einen geben, der sich an irgendeinem Spieltag lohnt, den wirklich aufzustellen. Bei Stuttgart kann ich auch nicht viel hinzufügen, außer dass halt wirklich die stärksten Spieler alle gut gepunktet haben, besonders so ein Stiller, Undav, Mittelstädt, so richtig die Big Boys, die bei Stuttgart richtig einen rausgehauen haben. Touré, hast du ja schon gesagt, und also die gelb-rote Karte von Chabot finde ich auch übel lächerlich. Also wie man so gelb-rot kriegen kann, ist auch schon wieder ja dämlich auf einem anderen Level. Aber hat mich schon gewundert, dass Chabot das nicht öfter bekommt. Der hat manchmal so Vibes, dass er sich gerne provozieren lässt und ja, da gerne mal den Macker macht auf dem Platz.
Ansonsten war Coinflip sowas. Also da gibt's in jedem Spiel einen, der so drauf ist, oder in jedem Team. Und je nachdem, wie der Schiedsrichter ist, wie das Spiel läuft, gibt es manchmal gelb-rot und manchmal gar nichts. Also da ist halt einfach keine Linie dahinter. Gutes Beispiel ist Benze Baini, der immer auf der Red Flag sozusagen ist bei den Schiedsrichtern. Stöger eigentlich auch so ein richtiger Giftzwerg, so ein kleiner, der auch, wenn der Schiri mal einen schlechten Tag hat oder mal sich den Stöger ein bisschen so rausgepickt hat, dann fliegt der auch mit Gelbrot öfter mal weg.
Das ist echt krass,
Leute von unten in die Hacken haut. Oder Götze, der dann nicht aufhört zu meckern, oder ein Duxch. Also keine Ahnung, das sind solche Spieler, die die fliegen auch einfach mal mit Gelb-Rot wie Chabot, wenn der Schiri einfach Bock drauf hat. Das ist halt einfach keine klare Linie. Und das ist, keine Ahnung. Also, weiß nicht, das ist auch selten, dass jemand deswegen fliegt, aber gefühlt kann es halt jeden treffen, jede Woche, in jedem Team, weil es da immer so einen Spieler gibt. Und ich weiß nicht, wie dann die Schiedsrichter bewerten, aber wenn sie mal Bock drauf haben, dann könnte da echt ordentlich Leute vom Platz stellen.
Ich glaube aber auch, der Ton macht da die Musik. Also, was da auf dem Platz gesagt wird, weiß man ja auch meistens nicht. Je nachdem, wie da die Wortwahl ist, glaube ich, kann man das auch unterschiedlich bewerten. Also,
ich glaube, Duxi ist zum Beispiel, der ist noch höflich. Der meckert zwar, aber der ist höflich. Aber ich habe echt das Gefühl, Stöger, der ist so richtig aggro. Der ist so, so eine Scheiße. Ja. Übrigens, mein Top-1-Rage-Moment an diesem Wochenende war Anthony Cassie, der in einen Zweikampf mit Skelly geht, den, es war kein Foul, aber statt dann einfach zurückzulaufen, das Foul wurde bereits gepfiffen, wumst er den Ball, obwohl der Schiri schon 10 Sekunden vorher abgepfiffen hat, Dropkick in die Fankurve rein und ich denke mir so, du Piep, warum? Was hast du, hat dir das jetzt so einen, wie bei FIFA-Streamern, hat dir das jetzt so einen Relief gebracht, diesen Ball da wegzuholzen? Hast du das jetzt gebraucht? Das Junge tritt gegen die Eckballfahne oder schreit ins T-Shirt, mach was du willst, aber lass doch den Ball liegen. So eine dumme Kacke, Mann. Ich hasse es, wenn mein Spieler eine gelbe Karte dumm bekommt. Wenn er in irgendeinen Zweikampf reingeht und den Spieler dumm fault, alles cool. Gehört dazu, ist Fußball. Aber so meckern oder Ball wegschießen ist einfach purer Abfuck, wenn du da gelbe Karten bekommst. Aber ich habe eh gelbe Karten-Simulator an dem Wochenende gespielt. Ich hatte, glaube ich, 6 oder 7 Stück. Also eigentlich hat mein ganzes Team gelb bekommen, Mann. Naja. Was wollte ich noch sagen? Ich hab's vergessen. Bilal Touré Kaufempfehlung, finde ich auch interessant. Fragezeichen.
Ich habe gesagt, ich finde den geil, aber Kickbase sehe ich durch die Rotation halt auch nicht so hohes Standing genug, dass ich denke, dass der immer startet wie ein Leveling sozusagen. Dieses Standing aktuell schon hat, aber ich glaube, der braucht noch ein bisschen, um dann. Also da gibt es halt auch zu viele Alternativen mit Demirovic, Undav, Leveling.
Ja. Ja, ist halt einfach kein Undav, ne? Also Undav ist der Mann bei Stuttgart, den muss man mitnehmen, aber Touré, so geil auch ist, ich sehe da nicht besonders viel Spielzeit, deswegen nicht so mein Fall.
Fair, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich wollte noch kurz mein Award des Wochenendes raushauen, der geht an Phil Harris, der hat nämlich fast den Tim Lemperle-Moment von vor 4 Jahren repliziert, noch kein einziges Mal eingewechselt, kommt da rein und setzt einen Kopfball an die Latte. Wenn er den reingemacht hätte, wäre ich, glaube ich, nackig hier durch mein Dorf gelaufen. So hat er wenigstens den Aluminium-Assist mitgenommen.
Topstart.
Right, dann gehen wir weiter zum Samstagabend-Topspiel. Paul, the stage is yours. Let's go.
Ja, ich hatte unter der Woche vereinbart mit meiner Freundin, wenn ich am Wochenende da bin, dann ein Spiel muss ich gucken. Und ich habe die ganze Zeit vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gucken will, aber ich muss es gucken. Im Nachhinein, also ich hätte mir so in den Arsch gebissen, hätte ich es nicht gesehen. Ich habe mit Tobi habe ich vor der Aufnahme schon gesagt, wirklich eins der besten Spiele von Bremen so die letzten 2-3 Jahre. Also wirklich unglaublich gut gespielt. Ich glaube, das Spiel muss man gar nicht so krass zusammenfassen, weil die Phasen eigentlich immer relativ ähnlich waren. Ich saß noch so auf dem Sofa und hab so gesagt, ja, jetzt nach 15 Minuten läuft echt richtig gut, aber das waren auch nur die ersten 15 Minuten. Das ist dann wieder so dieser PK-Moment. Ja, die ersten 15 Minuten waren gut und danach wurden wir abgeschossen. Ja, und dann waren aber auch die erste halbe Stunde gut, dann war die erste Halbzeit gut, obwohl man 1-0 hinten lag. Und auch die zweite Halbzeit war richtig gut. Also grundsätzlich war das fast über 90 Minuten sehr ausgeglichen. Wenn nicht teilweise sogar rein, wenn man auch die Abschlüsse betrachtet, manchmal besser von Bremen. Absolut verdientes 2-2. Wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen an so einem Tag, aber ich will da jetzt auch nicht.
Ruhig, Paul, ruhig.
Will jetzt auch nicht greedy werden, weil man ja auch am Ende noch, ja, da knapp den Ausgleich überhaupt noch schießt. Deswegen, ich habe das so genossen. Dutsch, krasses Spiel, kann vielleicht hier und da noch einen mehr machen, besonders bei dem krassen Ball von Weiser. Ich stand schon gedanklich fast. Bei meiner Freundin muss ich mich mal ein bisschen zurückhalten, aber hätte ich das hier alleine geschaut, hätte ich wahrscheinlich schon gestanden bei dem Schuss. Besonders mit Weiser Vorlage und allem, das war schon krass. Aber
so wie ich bei Romano, Alter. Shoutout an den Watchalong-Chat. By the way, da haben mindestens 5 Leute geschrieben, wo du bist. Die haben dich vermisst, Paul. Die wollten die Bremer Ekstase sehen. Boah, stell mal vor, du hättest mitgeguckt und bei dem Romano-Tor, was da passiert wäre, Bro. Alter, da wären die Headphone-User aber sowas von 3 Wochen ins Koma gefallen, wenn wir beide da rumgeschrien hätten. Geil, ist das krank.
Ja, war schon geil. So ausgemacht hätte ich.
Ja. Zum Spielverlauf, ich würde es ein bisschen, also ich finde, in der ersten Halbzeit war Bremen die viel bessere Mannschaft. Die haben wirklich eine Top-Halbzeit gespielt. Das Tor fällt dann auch so ein bisschen in das Momentum von Bremen rein. Zweite Halbzeit kommt Leverkusen aber deutlich besser aus der Halbzeit, dominieren da 20, 30 Minuten den Ball. Wenn auch jetzt nicht mit mega viel Ertrag, aber das ist auch einfach Bremen. Bremen ist super kontrolliert und super organisiert, gerade in der Defensivabteilung. Und dann ist es umgekehrt, da macht Duxi quasi in den Leverkusener Druck das 1:1. Dann kriegt man die Retourkutsche von Agu und dann, wie gesagt, last second das Ding von Romano Schmid. Ich finde am Ende, es ist ein leistungsgerechtes 2:2 mit leichter Tendenz Werder Bremen, aber du musst erstmal gegen den amtierenden Invincible-Meister so ein geiles Spiel dahinlegen.
Ja, nachdem man auch letzte Saison noch 5:0 abgeschossen wurde zur Meisterschaft. Also nochmal kurz zu Leverkusen, weil ich denke mir das schon die ganze Zeit. Letzte Saison hat man eigentlich immer zustimmen müssen, wenn Alonso gewechselt hat und viele geschont hat. Und es hat irgendwie immer funktioniert. Dann oft auch last second, aber man musste ihm immer irgendwie recht geben, weil die Ergebnisse gestimmt haben. Mhm. Diese Saison habe ich langsam echt das Gefühl, dieses stetige und konstante Wechseln auf vielen wichtigen Positionen, es kommt einfach nicht dieser Flow rein und die Automatismen stimmen einfach nicht richtig. Man hat das auch am Anfang gesehen, deswegen war auch die erste Halbzeit ja schon stärker von Bremen auch, weil ja diese Elf, die dann unter der Woche wieder nicht so zusammengespielt hat, sich erstmal wieder so ein bisschen finden musste und keine Ahnung, es hat letzte Saison super funktioniert, wahrscheinlich mit ein bisschen Glück hätte es auch diese Saison schon öfter funktioniert, aber ich glaube, das ist das, was besonders eben auch wegen gehobenem Level in der Champions League zur Europa League Leverkusen so ein bisschen jetzt im Weg steht, meine Meinung, weil ich glaube, das ist etwas, das Bayern nicht macht, wenn man Kane sieht, wenn man Kimmich sieht, wenn man die Innenverteidigung sieht und so weiter, die spielen wirklich jedes Mal und davon gibt es bei Leverkusen meiner Meinung nach ein bisschen weniger, die so oft spielen.
Ja, ich habe gerade nicht die Statistiken alle im Blick, aber gefühlt haben die, also die haben jetzt nur zweimal gewechselt gegen Bremen und da auch ihre A11 fast gespielt eigentlich, oder die A11
gespielt. Ich würde sagen, die haben die A11 gespielt, ja.
Außer halt Andrich, Palacios, die Frage da noch ein bisschen, aber sonst ist ja eigentlich die A11 und die hat auch oft in der Bundesliga gespielt, glaube ich, diese 11. Also so viel haben die da gar nicht gewechselt. Ich weiß nicht, wie es beim internationalen Wettbewerb war, da habe ich es gerade nicht so im Kopf. Die haben natürlich schon ab und zu rotiert, aber ich glaube, letztes Jahr war es schlimmer. In der Hinrunde war es halt so, dass die immer die gleiche Elf gespielt haben in allen Spielen. Dann konnte man sich halt richtig geil im Flow spielen und dann bei den Doppelbelastungen wurde so hart gewechselt die ganze Zeit. Auch mit dem Afrika Cup und da war halt schon der Flow da, dass es echt gelaufen ist. Aber jetzt, ja, ich weiß, irgendwie läuft es ja gerade nicht so perfekt. Ist immer noch eine starke Mannschaft, aber halt nicht mehr diese Übermannschaft an sich. Aber ich weiß nicht, ob, ob da vielleicht ich überlege gerade, aber Chaka hat ja auch, der ist halt auch schon ein bisschen älter, den kannst auch nicht immer komplett durchpowern, der braucht auch mal eine Pause. Also ich finde es ganz schwer ein bisschen bei Leverkusen, da diesen Flow reinzubekommen. Ich glaube, da läuft es einfach aktuell nicht perfekt und das, egal ob sie jetzt eine Elf immer durchspielen lassen würden, weil ich glaube, dann würden sich nur Leute verletzen. Ich glaube, die schauen da auch schon ganz gut drauf, weil ja, Muskelverletzungen und Überbelastungen ist ja jetzt schon ein großes Thema aktuell. Und ich glaube, die balancen das ganz gut bei Leverkusen. Ich finde es, also ich sehe da jetzt nicht so zwei, drei Positionen, wo ich sage, wenn die immer spielen, dass es dann besser läuft oder in den Flow kommen. Also, aber da habe ich jetzt auch nicht die perfekten Statistiken im Kopf.
Ich bin da sogar bei dir. Ich würde sagen, dass es nicht an den Aufstellungen liegt, weil klar, man konnte letztes Jahr anders rotieren. Letztes Jahr hat man gefühlt wirklich AB11 gespielt, also die B11 komplett in der Euroleague. Da wurde ja immer komplett die gespiegelte Elf gezockt. Und dann Bundesliga immer A11. Das war ja dieses Phänomen, wo wir auch hier im Podcast immer drüber geredet haben, dass die Week in, Week out immer dieselbe Elf spielen konnten. Das ist natürlich schon überkrass. Dann können sich halt beide Elfen in Anführungszeichen da perfekt einspielen. Ich weiß immer nicht, was der Plural von Elf ist. Was ist es denn? Ihr lacht immer, was ist denn?
Elvis
Rexbejai. ja, egal. Auf jeden Fall hast du dieses Jahr schon deutlich mehr Probleme mit der Rotation. Jetzt bin ich komplett raus. Jetzt habe ich nur noch Elvis Rexbejai im Kopf, Alter. Das ist scheiße. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Ich weiß nicht, warum Leverkusen gerade nicht die Leverkusener Mannschaft ist, die sie letztes Jahr waren. Ich habe keine wirklichen Anhaltspunkte dafür. Ich habe heute einen Artikel gelesen bei The Athletic, dass so ein bisschen die Taktik an sich passt, aber der Wille fehlt halt einfach. Und dass du nach so einem Jahr halt letzten Endes halt einfach natürlich auch so ein bisschen den Hunger verlierst, das verstehe ich, aber ich finde jetzt nicht, dass die Mannschaft irgendwie krass unmotiviert wirkt. Ich finde schon, dass man das bei manchen Spielern so ein bisschen festmachen kann. Gerade die Wingback-Besetzung mit Frimpong und mit Grimaldo, das war letztes Jahr schon deutlich mehr Elan und deutlich mehr Feuer. Aber dafür hast du jetzt auch gerade einen Robert Andrich, denn der so hungrig ist wie gefühlt noch nie. Boniface spielt genau wie letztes Jahr. Xhaka hat immer Bock, Wirtz hat immer Bock. Ich weiß nicht, ich kann es ehrlich nicht sagen, warum Leverkusen aktuell nicht so wirklich in Form findet. Also ich bin da bei Jakob, ich kann es euch echt nicht sagen, ja.
Ja, gut möglich, aber weiß nicht, ich hänge mich da trotzdem irgendwie so ein bisschen da drauf. Wenn halt unter der Woche gegen Brest und irgendwie auch ein Wirtz, Grimaldo, ein Capietar und so weiter spielen, aber halt auch ein Schick, Hofmann, Garcia, Palacios, Teller, Mukiele, die haben halt alle gegen Bremen nicht gespielt. Und dass man dann mit der Top-Elf gegen Bremen auch so aussieht, ist schon irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen alarmierend. Ja.
Also wie gesagt, ich will auch Bremen gar nicht runterbuttern. Die haben ein Bombenspiel gemacht, aber es ist halt trotzdem, eigentlich mit den Ansprüchen, die Leverkusen hat, sollte das zumindest souveräner aussehen. Es muss nicht am Ende nicht unbedingt ein Sieg werden, aber es war ja nicht so, dass Leverkusen die gottlos an die Wand gespielt hat und Bremen da am Ende irgendwie lucky einen Punkt geholt hat. Es war ein verdientes 2-2 und das ist mit der Mannschaft, die man hat, mit den Ambitionen, die man hat, einfach viel zu wenig, finde ich. Und da haben auch aktuell wirklich überhaupt gar nichts mit dem Meisterschaftsrennen zu tun.
Ja, aber sorgt dafür, dass ich Sonntag auf Sonntag hype bin. Also die letzten Spiele, die machen mich sehr, sehr,
sehr gespannt.
Happy.
Das wird auch absurd. Paul da im Borussia-Park. Ich bin sehr gespannt.
Ich hab Bock.
Ja.
Ich bin so ready. Ich schreie da alles zusammen. Habe ich meiner Freundin schon gesagt, wäre ich gegen Leverkusen im Stadion gewesen, ich hätte so rumgeschrien.
Oh scheiße, ich habe Paul neben mich gesessen. Das wird so peinlich, wenn er da neben den Gladbach-Fans rumschreit. Ich glaube, ich muss nochmal Plätze tauschen. Naja, ich bin
ein Gladbach-Fan.
Ja, deswegen. Das ist ja ultra peinlich. Deswegen gehen wir weiter zum tatsächlichen aktuell. Der Mannschaft, die am meisten nach Meister aussieht mit dem FC Bayern. 5-0 gegen Bochum können wir, glaube ich, auch einigermaßen skippen, oder? Oder habt ihr irgendwas, was ihr großartig erwähnen wollt?
Glaube nicht. Nur interessant, dass Leimer gespielt hat, aber auch logisch, dass Guerrero mal eine Pause braucht, genauso wie Gnabry. Beides geile Spiele, aber vor allem Guerrero verletzungsanfällig, Gnabry letzte Saison auch komplett von Verletzungen geplagt. Also völlig verständlich, dass die zwei mal eine Pause bekommen und sonst halt einfach, ja, die normale Rotation, sage ich mal, nicht zu viel bei Einzelpositionen immer mal ein bisschen Schwung reinbringen, das passt ja da und ja, läuft sehr gut. Jetzt wieder den Geschmack vom Toreschießen bisschen getroffen oder gefunden. Ja, und auch nach dem El Clasico, glaube ich, kann man die 4-1-Niederlage gegen Barcelona auch ein bisschen, ja, jetzt nicht verharmlosen, aber trotzdem, es war jetzt keine Blamage und kein Bruch in der Bayern-Leistung. Also haben ja auch okay gespielt. Barcelona macht halt 4 von 4 Schüssen rein. Jetzt gegen Bochum mal wieder ordentlich den Frust von der Seele geschossen. Deswegen, ich glaube schon, dass Bayern immer noch sehr cool ist, auch in der Champions League. Und ja, es war, glaube ich, zu erwarten, dass das so ausgeht. Und da gab es keine großen Überraschungen.
Ja, schade, dass die Rotation ausgerechnet gegen Bochum bei Gnabry reinkicken muss. Den hätte ich mir natürlich noch gern gegönnt bei einem 5-0, aber ja, du hast schon gesagt, dass bei dem Spiel kann man sich kurz halten. Auf Bochumer Seite, ähnlich wie bei Kiel, gibt's gar nichts, außer den Torwart vielleicht, aber ja, das wär's, glaube ich, auch zu dem Spiel.
Ja, mit den 3 Spielen Katastrophe. Weil ich muss natürlich noch kurz sagen, Jamal Musiala ist der fucking Goat. Junge, der war so geil. Das hat sich so, ich habe das so enjoyed, man, das Spiel zu gucken. Der ist einfach so übertrieben geil, ich lieb's. Und Fonzi Davis will ich noch sehr positiv rausheben. Nicht nur in dem Spiel, sondern generell. Der war für mich im Sommer komplett abgeschrieben und spielt sich da gerade in eine Weltklasseform rein. Ist für mich halt wirklich mit einer der absoluten Leistungsträger unter Kompany. Richtig, richtig gutes Spiel auch an der Stelle wieder und generell eine sehr, sehr gute Saison. Das möchte ich noch positiv rausheben. Ich war bis vor 3 Spieltagen noch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich hätte safe lieber Rafa Guerrero als Fonzi Davis und jetzt ist das komplett umgekehrt.
Ja.
Ja.
Ich auch so. Gehen wir rein, vorletztes Spiel, Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Ihr habt das gesehen, das schöne Kampfspiel hier an der Stelle.
Ja, damit Jakob dann bei seinem letzten Lieblingsspiel gleich noch ein paar Worte verlieren kann, fange ich mal damit an. Es war so ein bisschen erwartbar, finde ich, dass Frankfurt nicht gerne den Ball hat, Union nicht gerne den Ball hat. Und dann kommen wir am Ende bei Frankfurt 700 Teampunkte raus, was echt schon super schwach ist. Also ich habe eben schon gesagt, 1-1 geht auch, dass man irgendwie so knapp über 1000 Punkte hat. Die haben beide Mannschaften kaum mehr als 800. Echt schwach. Ich bin auch froh, dass ich ja nichts davon gesehen habe, zumindest live. Ich glaube, beide haben sich relativ schwer getan, irgendwie groß was zu kreieren. Deswegen schwer hier wen hervorzuheben. Duki macht natürlich richtig krasse Punkte. Ich fand auch in Vertessen ganz cool, zumindest in den Highlights sah der gut aus. Ansonsten weiß ich nicht. Und ein Tutor würde ich noch hervorheben. Ich, keine Ahnung, ich glaube, der hatte irgendwie 2, 3 Abschlüsse alleine in Highlights. Ich will nicht wissen,
so eine geile
ob da noch mehr irgendwie rausgeschnitten wurde, aber der ist echt interessant, auch mit dieser...
Ich check zwar nicht warum, aber er ist halt übergeil.
Ja, mit dieser Innenverteidiger-Sechser-Rolle.
Ja.
Mir fällt kaum ein Spieler ein, der mit dieser Rolle wirklich aufgeht, aber besonders in einer Mannschaft, die so wenig vom Ball hat wie Frankfurt und halt wirklich gern auf die Umschaltmomente setzt, ist ein Sechser eigentlich unattraktiv, wenn er nicht Kevin Stöger heißt, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber Tuta, ganz ehrlich, langsam muss man den empfehlen.
Tut er gut punkten.
irgendjemand hat in den Streamchat Tatutata die Punktepolizei oder so gespammt, 3, 4 Mal. Ich hab's 3, 4 Mal ignoriert, weil ich so scheiße fand. Und jetzt muss ich es aber nochmal hier erwähnen, weil es so noch in meinem Kopf geblieben ist. Junge, so kacke. Naja, ich hab mir das Spiel auch tatsächlich über 90 Minuten gesehen. Mein Beileid an mich selber. Es war wirklich nicht schön anzugucken, aber Tuta ist halt wirklich wieder mal so eine personifizierte, geile Kickbase-Personalie. Ich check aber nicht, warum, weil ich hatte ihn auch letztes Jahr fast die komplette Saison und wenn er da gut gepunktet hat, dann in Spielen, wo Frankfurt den Ballbesitz dominiert hat. Aber der hat jetzt so oft Aktionen, wo der einfach aggressiv rauspusht, sich Zweikämpfe holt, super viele Bälle klärt. Ich habe das Gefühl, der hat so einen Magnet im Kopf, der klärt da jeden Ball raus, der in den 16er reinkommt.
Der Ball kommt auch immer wieder zurück, wenn
ja,
er
klärt. Wirklich, er fließt wieder auf die Bälle. Der spielt quasi so Kopfpendel im eigenen 16er. Ja. Er ist auch, glaube ich, Top 3 Spieler, was Klärungsaktionen der Bundesliga angeht. Das hat Kessem im Video gedroppt gehabt. Ich habe heute Morgen wieder ein Video mit ihm aufgenommen, da hat er das, glaube ich, gedroppt gehabt. Weiß nicht, ob es Top 3 war, aber auf jeden Fall ziemlich hoch bei Klärungsaktionen. Und ja, der macht aktuell, ich glaube, der hat nur 2 rote Balken bisher, sonst alles grün oder vielleicht sogar nur einen roten Balken. Der ist dieses Jahr sehr geil und ich bin sehr froh, weil in meinem Kopf war das nicht so clear, dass ich den hätte statt Palacios behalten sollen. Jetzt war es das Beste, was ich hätte machen können, dass ich den behalten habe und Ezekiel abgegeben habe. Ja, das wäre auf jeden Fall auch nochmal positiv. Was ich heute Morgen auch im Rückblick gesagt habe, ich denke, da werdet ihr auch mitgehen, Danilo Döki wird die nächsten Spiele, obwohl Union ein Scheißprogramm hat, besser punkten als davor, weil Danilo Döki kommt halt auch komplett über Zweikämpfe und Klärungsaktionen. Also ich glaube, auch der ist für die nächsten Wochen für den Preis jemand, den man sich mal gut eintüten kann. Da wird Diogo Leitch halt so ein bisschen abfallen, weil er eben den Spielaufbau nicht mehr so doll machen wird. Und was heißt, er wird ihn weiterhin machen, aber Union wird halt weniger davon haben. Das heißt, das wird dann eher so ein bisschen shiften und Danilo Döki darf dann sein Potenzial ausspielen bezüglich Klärungsaktionen. Und ich würde auch sagen, dass ich Renault sehr, sehr gut finde. Also ich meine, dass der sowieso ein guter Torwart ist, wissen wir alle, aber ich habe das Gefühl, der entwickelt sich von Jahr zu Jahr nochmal weiter. Der war die letzten 2 Jahre schon sehr stark und ich finde ihn auch dieses Jahr wieder sehr, sehr krass. Also da würde es mich auch nicht wundern, wenn der irgendwann nochmal zu einem größeren Verein wechseln wird, weil der macht echt richtig Spaß da am Tor.
Ja. Von einem richtig krassen Torwart zum nächsten, würde ich sagen.
Jo.
Zu Hoffenheim, ne, Tobi?
Let's go.
Ja, Jakob, das ist noch mal,
das gehört Jakob, da bin ich ruhig.
Ich habe es leider auch komplett angeschaut.
Aua, aber mit 3 Spielern muss, Alter.
Ja, aber war halt kacke. Also, ich habe schon gerade gesagt, Stach, Krass und Schöppner irgendwie 5, 3 und 2 Punkte in der Halbzeit. Oh. Von solchen Spielern, die eigentlich relativ punkteaffin sind, ist halt komplett scheiße. Crazy. Und war auch kacke anzuschauen. Heidenheim ist halt eine Mannschaft, die cool ist, wenn man Fan ist, aber sonst zum neutraler Sicht finde ich es nicht geil, solche Mannschaften zuzuschauen, auch wenn es taktisch vielleicht interessant ist. Sie machen auch Kickbase-Punkte ein bisschen kaputt, machen selber keine, machen die vom Gegner kaputt. Ja, es war einfach langweilig. Also auch Hoffenheim wieder nicht wirklich gut gespielt. Kramaric hat mich auch ein bisschen genervt, weil der ein kranker Spieler, aber der ganze Zeit, sobald er 20 Meter vom Tor war, geschossen am Anfang, wo die mal ein paar gute Chancen hatten, anstatt nochmal rüberzulegen. Ja, aber das, also, keine Ahnung. War einfach kein geiles Spiel. Ich bin immer noch dabei, dass wenn Hoffenheim nicht so irrelevant wäre, dass da Matarazzo schon lang kein Trainer mehr wäre und dass da immer noch Zeit ist, mal einen Wechsel reinzubringen, weil die Mannschaft an sich nicht so schlecht aufgestellt ist, wie sie spielen. Und ich glaube, wenn da ein neuer Trainer ist, der mal 2, 3 Impulse setzt, dass da echt mehr drin wäre, aber mir soll es recht sein, können gerne weiter so spielen. Finde für Kickbase jetzt nicht so relevant, außer halt vielleicht ein Stach und ein Grilic und Kramaric und Baumann, weil das halt einfach gute Punkter sind. Ja, aber irgendwie Bischof war auch wieder ganz cool, den kann man noch hervorheben. Und auch Wanner und Cienza hat Spaß gemacht. Aber wenn man die nicht hatte, in dem Spiel zumindest, war das einfach kacke zum Anschauen. Da hat keiner Bock gemacht. Ja, mit dem 0-Bonus waren die Punkte dann noch okay. Aber Ja, mit einem 1-1 oder so wäre das echt schlimm gewesen. War es so auch schon zum Anschauen, deswegen, ja, weiß nicht. Also gibt nicht viel zu sagen, außer dass halt beide Mannschaften nicht gut in dem Spiel waren.
Ja, und wie krass war eigentlich diese Parade von Baumann da gegen Bräunig?
Ja, das war auch, ja.
Alter,
ja.
Als ich das in den Highlights gesehen habe, das war wirklich zu krass.
Also, Baumann und Müller-Besitzer hatten auch eine gute Zeit, glaube ich. Logischerweise bei 0-0.
Baumann ist so krass.
Baumann ist vor allem mittlerweile wieder eine absolute Empfehlung, weil der halt mittlerweile übel günstig ist. Also der war am Anfang der Saison, wir den halt nie empfohlen, weil der irgendwie 22 Millionen gekostet hat. Jetzt mittlerweile kostet er auch wieder fast 18, aber er war zwischenzeitlich bei 16,3. Wenn man den da irgendwann eingetütet hatte, das ist schon stark. Und seitdem auch konstante grüne Balken. Der kommt langsam wieder zurück, hat jetzt auch den ähnlichen Schnitt wie letztes Jahr. Sollte man sich eintüten. Der ist wieder back, der Big Olli hier.
Ja, auch die Spiele sind ganz cool. Also, ich meine, das sind nicht irgendwelche grünen Balken, das sind fast eher dunkelgrüne Balken.
Ja, ja,
also, safe. Der haut echt richtig raus, aber der hat auch einfach die Klasse. Also, muss man wirklich nochmal sagen, der macht das ja seit Jahren. Und ich glaube, jetzt nochmal so richtig, auch seit letzter und vorletzter Saison nochmal auf einem ganz anderen Niveau, der Mann.
Schön mit Nazio-Push, jetzt ab zu den guten Kickbase-Punkten. Stanley Nsoki ist ja Matarazzos neuer Liebling, hat ihn ja nach der Europa League als besten Spieler auf dem ganzen Platz gecallt. Das fand ich schon krass, weil ich habe das Spiel gesehen und ja, naja, hat jetzt auch hier wieder 84 Minuten gespielt, also der für 2,3 Millionen ist halt eigentlich auch ein absoluter Stil, wenn der spielt.
Der war auch gut eigentlich.
Also genau, also in dem Spiel fand ich ihn tatsächlich wirklich gut. Also gut, aber auch nicht so gut, wie Matarazzo ihn sieht. Aber hey,
er ist halt auch nicht vom Platz geflogen, ne?
Ja.
Vielleicht ist das halt schon der ausschlaggebende Punkt.
Für mich ist Stanley Nsoki Dayo Upamecano an seinem schlimmsten Tag, wenn das in irgendeiner Art und Weise Sinn macht. Der hat eigentlich athletisch übelst krasses Potenzial, ist auch mit Ball am Fuß eigentlich ganz geil. Das Problem ist, der spielt halt, wie gesagt, wie wenn Dayo einfach einen Kacktag hat und irgendwie dann 80 Pässe überragend sind und drei Pässe so Harakiri sind, dass daraus immer gefühlt Torschüsse entstehen. Oder halt eben rote Karten oder Fehler vor Gegentor. Er ist für mich halt einfach wirklich so ein absoluter Unsicherheitsfaktor und ich weiß nicht, ob ich sowas fühle. Deswegen muss man auf jeden Fall beobachten. Trotzdem für den Preis ist es eigentlich ein No-Brainer, dass man den sich mal eintüten sollte.
Jo.
Tipptopp.
Ja, kann man mitgehen. Gab auch mal eine Sequenz im Spiel, da war irgendwie 5 Fehlpässe ineinander von beiden Mannschaften, die ganze Zeit Ball weg ja. Und jedes Mal wieder ein
Fehler. Weiß genau, welche du meinst, ich schwöre.
Es war einfach nur schlimm.
Ich habe im Rückblick gesagt, man hat richtig gesehen, dass die beiden am Donnerstag europäisch gespielt haben. Das war so richtig, keine Ahnung, wie als wären die 15 Jahre gealtert in den 4 Tagen und sind einfach tot und wollen einfach dieses Spiel irgendwie rumbekommen und hoffentlich wieder nach Hause fahren, damit es wie im Hotel wieder was Gutes zu essen gibt oder so.
Crazy. Jakob ist noch richtig gezeichnet von dem Spiel.
Ja, ich merke es. Aber zu Recht. Zu Recht. Gut, dann sind wir durch mit Spieltag 8. Wird wahrscheinlich, wie gesagt, das erste und das letzte Mal sein, dass ich in der Saison vor euch beiden finish an einem Spieltag. Ich bin sehr gespannt, was da die nächsten Wochen noch bringen werden. Inshallah, Tim Kleindienst, Romano Schmid wieder Masterclass, da ich das nächste Woche live im Stadion gucken kann. Da werden wir aber Mittwoch drüber reden in unserer Preview-Episode. Ja. Denkt nochmal dran, KG-Pokal Championship auf jeden Fall aufstellen. Das ist wirklich, wirklich cool. Könnt ihr auch was gewinnen. Ich wollte eben nochmal nachgucken. Ich habe es dann verpeilt. Ich gucke gleich nochmal nach, während ihr eure Abschlussworte sagt. Und deswegen gehören die letzten Worte natürlich wie immer euch.
Ja, hört sehr gerne noch beim STSB-Outro rein.
Stimmt.
Falls ihr das nicht mitbekommen habt. Es wird wahrscheinlich das einzige Mal sein, dass es passiert. Deswegen, das muss man mal mitnehmen. Sonst, ja, hören wir uns Mittwoch wieder. In gewohnter Konstellation, denke ich mal. Dann bereiten wir euch wieder auf den nächsten Spieltag vor und Spoiler, ich werde safe und fertig das Hattrick aus dem Sonntag nehmen, kann ich jetzt schon mal sagen. Und einer lächelt mich da aus meinem Team besonders an. Mal schauen, wer es ist. Auflösung gibt's Mittwoch.
Wie viele Leute denkt, ihr spielt in der Championship mit? Also die Bundesliga Championship?
70.000.
90.000.
Das ist eigentlich macht es gar keinen Sinn, weil die letztes Jahr hatten, wie viel waren es letztes Jahr? 125.000 oder so?
Aber ganz am Ende waren es so viele.
Ah, okay, ja gut, das habe ich gerade nicht gecheckt, stimmt.
Da kannst du auch immer beitreten, ja, da reicht okay, ja ein Spieltag, dass du dabei bist.
Weil es sind nur 50.000 und ich dachte gerade, Alter, was haben die im Sommer mit der App gemacht, das ist ja geisteskrank. Es ist ja mehr als die Hälfte gedroppt, what the fuck? Aber ich meine, klar, kommen noch welche dazu, aber trotzdem finde ich irgendwie sehr low, weil ich habe gerade DFB-Pokal gesehen, dachte so, 47.000, stark. Und dann gucke ich so Championship und es sind nur 50.000, das ist irgendwie schweinewenig. Naja.
Ja, trotzdem ist es auch ein Zeichen, weil die halt einfach nicht geil represented war. Hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt.
Ja, irgendwie.
Championship hat nicht so viel Liebe bekommen im Sommer.
Und das, obwohl extra neuer Reiter eingeführt wurde. Ich check's nicht. Also, ja. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass der Name einfach, dass es geht zu doll unter. Ich finde, man müsste diese Championship, wir haben ja schon öfter gesagt, dass wir den Namen auch einfach geil finden, das müsste so die Challenge sein. Also es gibt viele andere Challenges, aber es gibt die Challenge und das ist die Championship. Und jeder, der Challenges spielt, muss die Championship zocken. Und das müsste man irgendwie anders geiler vermarkten. Ja.
Naja. Momentan sind die ja so im Challenge-Feed, so, ich habe ja 4 Stück jetzt, wo ich drin bin, sind die alle so auf in einer Größe, hier so auf einem Bild. Die müsste als einzelnes oben drüber sein und die anderen unten drunter. Du brauchst eine, wo jeder Manager mitmacht.
Genau, das soll jetzt sagen, pass auf, das ist unsere Liga, das ist die größte Liga, die wir hier in der App haben. Es ist die geilste Challenge, die es gibt und es gibt die geilsten Gewinne. Und dadurch macht jeder da mit oder so. Naja.
Das ist auch geil, dass auch jede Saison, auch wenn es einmal scheiße gelaufen ist, komm, dann stelle ich wenigstens noch mal eine Championship auf. Vielleicht habe ich ja trotzdem noch irgendwie einen coolen Spieltag, wenn es in der Liga schon echt beschissen ist.
Ja.
Also ist doch ein geiles Konzept, warum man das jetzt so. Ja, egal, nicht mehr auf Kickbase gemacht. Ich liebe euch. Kuss.
Ja, natürlich. Ja, kann ich nur mich anschließen. Wir wissen, also wir kennen die Zahlen ja auch nicht allgemein, wie viele Leute oder spielen im Gegensatz zur letzten Saison. Vielleicht sind auch die Zahlen einfach gedroppt und deswegen weniger ein Championship. Aber ja, allgemein war das ja jetzt nicht so ein erfolgreiche Sommerpause für Kickbase.
Ist halt leider bei einer Transition immer, ne? Das ist halt leider einfach so.
Muss man mal schauen, wie es nächstes Jahr dann weitergeht. Und dann hören wir uns in alter Frische dann wieder Mittwoch zur Preview-Show. Da werden wieder ein paar gute Calls rausgehauen, hoffentlich. Und dann, ja, einen schönen Wochenstart noch an alle. Macht's gut, bis Mittwoch. Ciao, ciao.
Tschüssi. Das war der Fairfus Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.